Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Kleinriesing. Wir sind aus der Sommerpause jetzt auch offiziell zurück und jetzt kann es doch mal wieder so richtig losgehen. Der erste Spieltag hat schon Lust auf mehr gemacht und ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock. Unsere allerersten Folge, die wird voller Emotionen sein. Das kann ich versprechen. Aber jetzt erst einmal das Intro.
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinriesing.
Wir fangen direkt an mit dem Samstag, nein, nicht mit dem Eröffnungsspiel, das kommt später, sondern starten frisch rein in den Samstag und mit der Partie SV Elversberg zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Endstand am Ende schiedlich, friedlich 0:0, auch dank einer sehr starken Torwartleistung des Keepers Christoph vom SV Elversberg. Es war eine sehr ausgeglichene Partie insgesamt, aber Magdeburg war zwingender vor dem Tor und am Ende hatte man dann auch, das längere Spiel ging, mehr Übergewicht und am Ende wurde es dann doch nochmal deutlicher, 20:8 Torschüsse zugunsten der Magdeburger, sprechen da natürlich eine deutliche Sprache, man hat auch deutlich mehr Pässe gespielt, also es war auf jeden Fall gut Energie drin, Elversberg etwas zweikampfstärker, aber am Ende hat so dieser letzte Zugriff gefehlt und ja, Magdeburg im letzten Drittel war man dann halt nicht eiskalt genug vor dem Tor, weshalb dieses 0:0 auch für mich leistungsgerecht ist. Am Ende muss man da natürlich schauen, wie viel ist dieser Punkt wert, der erste Spieltag ist natürlich immer schwierig. In den kommenden Spieltagen wird man dann sehen, wo es für beide Teams dann eher hingehen wird. Ob man sich eher nach oben orientieren kann oder eher nach unten. Gerade Elversberg, die ja ordentlich in Qualität verloren haben. Da darf man gespannt sein. Und dann kann man auch erst einordnen, wie wichtig dieser eine Punkt dann sein wird. Die zweite Partie an diesem Samstag. Und da ging direkt einer der Top-Favoriten auf den Zweitligatitel ins Rennen rein. Hertha BSC Berlin gegen den SC Paderborn, die Hertaner, die im Sommer alle Leistungsträger halten konnten, sich da noch mit dem Diego Denge, Mikkel Cousins im Mittelfeld sehr gut verstärken konnten, in der Vorbereitung dann den Ausfall von Fabi Reese verkraften mussten, aber man hat auch in dieser Partie mit Parko Dardai und Martin Winkler zwei sehr schnelle, flinke Flügelspieler auf dem Platz gehabt. Und auch die ganzen Talente aus der vergangenen Saison, ein Gechter, ein Martin Dardai, Winkler, den ich vorhin schon erwähnt habe, und vor allem ein Ibrahim Maser, sind nochmal einen Schritt weiter gekommen, als sie es in der letzten Saison schon waren, also sind nochmal deutlich gereift. Und diese Mannschaft hat auf dem Papier einen aufstiegsfähigen Kader. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Spieler selbst und auch der Trainer Christian Fjell daraus. Einen ersten Dämpfer gab es dann bereits schon am ersten Spieltag. Gegen aufopferungsvoll kämpfende Paderborner hat man dieses Spiel mit 2:1 verloren. Es fing schon sehr, sehr schlecht an. Paderborn mit einigen Chancen und in der 42. Minute war es dann soweit. Zehnter, der linke Flügelspieler des FC Paderborn mit einem schönen Eckball von links. Und Felix Götze, der kleine Bruder von Mario Götze, im Sommer von Rot-Weiß Essen gekommen, schädelt den Ball dann humorlos rein. Keine Chance für Tiag Ernst. Und dieses Gefühl kurz vor der Pause, wir kennen es ja alle psychologisch gesehen, für Paderborn, man steckt voller Euphorie, geht in die Kabine, pusht sich weiter, kommt mit voller Euphorie raus. Und bei den Hertanern natürlich genau das Gegenteil. Ein schwerer Nackenschlag kurz vor der Pause. Man macht sich dann natürlich in dieser 15-Minuten-Pause nochmal Gedanken. Da ist natürlich die Frage, wie kann Christian Fjell, der Trainer, seine Spieler wieder aufrichten, motivieren, sodass sie dann mit breiter Brust in die zweite Hälfte reingehen können. Ja, letztendlich kam dann direkt kurz nach der Pause auch wieder der nächste Nackenschlag für die Hertaner. Bibia, der schön von Sven Michel geschickt wird mit einem satten Längsschuss zum 2:0. Und das war für mich auch schon die Vorentscheidung. Hertha hat es dann nochmal probiert, hat nochmal einen Scherhand gebracht für einen Parko Dardai, hat nochmal einen zusätzlichen Stürmer mit Lukas Schuler für den Flügelspieler Martin Winkler gebracht. Also da war dann schon deutlich mehr Offensive drin. Und man konnte sich dann auch noch belohnen. Demme legt vor für Ibrahim Maza, der dann per satten Rechtsschuss den Anschlusstreffer erzielen kann. Und Hertha ist da nochmal angerannt, aber letztendlich waren die Paderborner einfach zu stark, zu abgezockt und damit für mich schon die erste kleine Überraschung an diesem ersten Spieltag und der erste Nackenschlag für die alte Dame. Das dritte Spiel an dem Samstag haben ebenfalls für mich einen Geheimfavorit Hannover 96 gegen den Drittliga-Aufsteiger Jahn Regensburg bestritten. Die Hannoveraner, die sich ja im Sommer sehr, sehr stark und prominent verstärkt haben, mit dem Josh Knight, der aus der englischen Championship, also der zweiten englischen Liga gekommen ist, einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, sehr robust, mit einem Trisoldi und mit einem Jessica Nankamp hat man vorne zwei wuchtige, aber auch schnelle Stürmer, mit einem Rochelt, mit einem Lee im offensiven Mittelfeld, viel Kreativität. Also man hat die Mannschaft nochmal ein bisschen verjüngt, aber qualitativ hat man auch einen sehr, sehr starken Kader. Bayern Regensburg hat sich nicht allzu viel verändert. Man hat mit Sebastian Ernst auf der 8 direkt einen Ex-Hannoveraner, der im Sommer von Hannover 96 gekommen ist, in der Startelf gehabt. Und mit Kai Pröger, der von Hansa Rostock gekommen ist, der ja unter anderem auch schon für den SC Paderborn in der Bundesliga gespielt hat. Also einen sehr erfahrenen Mann. Die anderen Neuzugänge waren dann eher auf der Bank. Und dieses Spiel ging auch so ab, wie man es sich hätte vorstellen können. Hannover 96 hat direkt die Kontrolle übernommen, hat viel Ballbesitz gehabt, hat viele Angriffe gefahren. Regensburg natürlich erstmal defensiv stabil stehend und dann auf Konter lauernd. Und die Qualität von Hannover 96 hat sich, desto länger das Spiel ging, immer weiter durchgesetzt. Man war die deutlich überlegene Mannschaft, hat anders als in der vergangenen Saison sogar noch mehr mit dem Ball anfangen können und hat sich dann auch durch zwei frühe Treffer dafür belohnen können. Zum einen in der 11. Minute, Nielsen passt in die Mitte, Trisoldi mit einem schönen Linksschuss in der 11. Minute und dann in der 23. Minute legt der linke Schienenspieler Yannick Dehm nach. Trisoldi legt wieder auf und Yannick Dehm mit einem schönen Linksschuss zum 2:0. In der zweiten Halbzeit ist Hannover dann etwas passiver geworden, haben ein, zwei Gänge runtergeschaltet, ohne aber auch die Spielkontrolle komplett zu verlieren. Am Ende ist Regensburg einfach nicht genug eingefallen, um wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. Das beweist auch die Torschussstatistik. 17:9 Torschüsse sprechen eine eindeutige Sprache. Und ja, vor allen Dingen die wichtigen Zweikämpfe hat Hannover 96 alle gewinnen können, weshalb dieser Sieg alles in allem mehr als verdient ist. Und die 96er unterstreichen, dass sie in dieser Saison ambitionierte Ziele haben und um den Aufstieg mitspielen wollen. Und last but not least an diesem Samstagmittag die Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Nürnberg. Die Karlsruher, die für mich ja eher so ein Abstiegskandidat sind, nachdem sie mit Paul Nebel, Matanovic schon ordentlich Qualität in der Offensive verloren haben. Meine Mitstreiter oder meine Kollegen von Tornelt sehen das anders. Man wird sehen. Und der 1. FC Nürnberg, der mit Weltmeister Miroslav Klose auf der Trainerbank auch in ein neues Kapitel starten möchte, eine neue Zeitrechnung. Und beide Teams auch mit sehr spannenden Aufstellungen. Beim 1. FC Nürnberg hat man mit Finn Jeltsch ein Riesentalent in der Innenverteidigung. Daneben Kapitän Robin Knoche, der schon für Union Berlin, für Wolfsburg international gespielt hat, viel Bundesliga-Erfahrung hat. Linksverteidiger Danilo Soares, der auch eher so ein inverser Außenverteidiger ist, also der immer wieder gerne in die Mitte zieht, das Mittelfeld unterstützt, am Ball sehr, sehr stark ist und vorne da mit einem Janda, der vom Drittliga-Absteiger MSV Duisburg gekommen ist. Sehr talentierter 20-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, der auch in der Vorbereitung, vor allem gegen Juventus Turin, die einen oder anderen Akzent setzen konnte. Und mit Florian Pick einen schnellen Bundesliga- und Zweitliga-erfahrenen Außenstürmer verpflichtet, der für ordentlich Tempo sorgen soll. Bei den Karlsruhern, sie haben es etwas ruhiger angehen lassen, haben mit Weiß einen neuen Keeper, auch sehr, sehr jung. Lasse Günther kam vom FC Bayern, kam vom FC Augsburg, war in der vergangenen Saison an die Wiesbadener ausgeliehen, kann links eigentlich alles spielen, defensiv wie offensiv. Und vorne dann das neue Sturmduo Schleusener und Zivzivace, die sich dann gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten und den Christian Eichner vertraut. Und dieser Zivzivace sollte eine ganz besondere Rolle in diesem Spiel spielen. Aber erstmal ist Nürnberg sehr stark angefangen, haben in der 20. Minute durch Okunuki das 1:0 gemacht und direkt auch in der 31. Minute nachlegen können. Er Zivzivace dann seinen ersten Streich erzielt oder seinen ersten Streich vollzieht, zum ersten Mal netzt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trifft er nach einer schönen Vorlage von Jung, der über rechts zu viel Platz hat, dann in die Mitte spielt und Zivzivace dann komplett blank ist. Und dieses Momentum hat man ja schon vorhin, wenn du kurz vor der Pause einen Treffer erzielst, dann bist du mental natürlich auch heißer, bereiter. Das weckt nochmal Energien und in der zweiten Halbzeit ist der KSC ordentlich angerannt. Nürnberg wurde immer passiver. Miroslav Klose konnte auch durch seine Wechsel nicht mehr viel bewirken. Dementsprechend war dann auch der Ausgleich nach Vorlage von Konte, der von Hoffenheim kam. Der offensive Mittelfeldspieler passt schön in die Mitte, Zivzivace mit einem schönen Rechtsschuss. Und dann auch sechs Minuten später mit dem 3:2 Hunziger, der neu ins Spiel gekommen ist im Sturm, wieder mit einem schönen Pass in die Mitte und wieder steht Zivzivace frei. Der dreht sich dann einmal gegen Karafiat und ja, aus 7 Metern kann er dann per Rechtsschuss zum 3:2 den Treffer markieren. Und dann hatte Nürnberg auch nicht mehr viel entgegenzusetzen. Am Ende wurde es dann ein bisschen fahriger. Alles in allem aber ein sehr verdienter Sieg für den KSC, die damit 3 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Und der 1. FC Nürnberg und Miroslav Klose haben jetzt eine schwierige Woche vor sich. Er muss seine Mannschaft jetzt mental wieder aufrichten, denn am nächsten Samstag geht es dann zu Hause zum Freundschaftsduell gegen den FC Schalke 04. Dann kommen wir mal zur Samstagabendpartie. FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig. Bei den Schalkern ist im Sommer sehr viel passiert. Kaderplaner Ben Manger und Sportdirektor Marc Wilmots haben den Kader ordentlich umgewälzt. Von einem Durchschnittsalter von über 27 Jahren jetzt auf einen Durchschnittsalterswert von ein bisschen über 22 Jahren. Das ist natürlich schon eine Riesenleistung. Man hat viele erfahrene Spieler abgegeben, viele junge, talentierte Spieler verpflichtet, die auch so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Beispielsweise Gantenbein, der Rechtsverteidiger, oder Moussa Silah vorne im Sturm. Das sind schon Jungs, die hat ja nicht unbedingt jeder auf dem Zettel, aber sie wollen jetzt in Deutschland ihren Stempel aufdrücken und zeigen, dass sie sehr, sehr stark sind. Bei Braunschweig, die in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt geschafft haben, standen einige Neuzugänge in der Startelf mit einem Bell, der aus Magdeburg kam, Lennart Grill, leihweise von Union Berlin in einem Tor, mit einem Kevin Ehlers, der aus Dresden kam für die Innenverteidigung, ein Bar, rechter Schienenspieler, ausgeliehen von RB Leipzig, mit einem Sidney Räbinger, der vergangene Saison bei Eintracht Frankfurt in der Regionalliga Südwest schon für einige Akzente setzen konnte. Also da ist schon einiges passiert. Dementsprechend konnte man gespannt sein, auf welchem Leistungsniveau sind beide Teams. Und Braunschweig hatte auch in der Anfangsphase durch Juan Felipe eine sehr gute Chance, die der neue Torhüter Justin Hekerin gut pariert hat. Und Justin Hekerin sollte auch beim 1:0 für den FC Schalke 04 ein gewaltiges Wort mitreden, denn langer Abstoß von Justin Hekerin in die gegnerische Hälfte. Mohr kommt über links an den Ball und chippt ihn aus gut 18 Meter über Keeper Grill ins Tor rein zum Fiebel und Jubel in 1:0. Und das ist doch dieser berühmte Dosenöffner. Die Fans waren maximal euphorisiert. Das hat sich natürlich auch dann auf die Mannschaft übertragen. Und in den Folgeminuten wirkte man halt auch wirklich wie in einem Rausch. Moussa Sila, dann schöne Einzelaktion, satter Rechtsschuss in der 25. Minute, 2:0. Man hatte das Gefühl, wenn Schalke jetzt so weitermacht, dann wird es ein richtig hohes Ergebnis. Aber wir reden hier immer noch vom FC Schalke 04. Und in der 33. Minute passiert dann, was passieren muss. Eintracht Braunschweig erzielt den Anschlusstreffer. Nach einem schönen Eckball von Köhler, dem Sechser der Braunschweiger, der den Ball schön reinbringt, kann Kevin Ehlers dann frei den Ball einköpfen zum viel umjubelten 1:2. Dann war Pause und man konnte gespannt sein, wird Braunschweig mit breiter Brust in die zweite Hälfte starten oder kann Schalke sich von diesem Rückschlag schnell erholen und direkt dann auch das 3:1 erzielen. Es hat dann etwas gedauert, aber dann hat in der 73. Minute Kenan Karaman das 3:1 erzielen können. Schöne Aktion von Schallenberg, der den Ball dann schön durchsteckt auf Karaman, der dann wuchtig mit links den Ball in die Maschen haut. Und das war so der Zeitpunkt, wo Braunschweig für mich gebrochen wirkte. In der 82. und 83. Minute machen dann Silla und Karaman noch das 4:5. Am Ende ein mehr als verdienter Sieg für den FC Schalke 04. Die, und da verrate ich euch jetzt nicht zu viel, mit diesem 5:1 auf Rang 1 springen in der Tabelle, der erste Tabellenführer in dieser neuen Zweitligasaison sind. Und das auch verdientermaßen. Man hat in der Offensive sehr viele Chancen gehabt. Es kamen 14 Torschüsse. Defensiv war es noch ein bisschen schwierig. 11 Torschüsse hat man zugelassen. Teilweise war man dann noch ein bisschen wackelig, vor allen Dingen über die Mitte. Nichtsdestotrotz wurde es oft nicht so gefährlich. Also wenn man defensiv jetzt noch einen Ticken besser steht, dann hat man gute Chancen, eine Rolle oben mitzuspielen. Ich weiß, es ist erst der erste Spieltag, aber so eine gewisse Euphorie scheint schon wieder entfacht zu sein. Das kennen wir hier aus Köln sehr gut. Und das auch zu Recht. Also wenn man weiter bei sich bleibt, vielleicht noch den einen oder anderen neuen Spieler verpflichten kann, sehe ich schon, dass der FC Schalke 04 oben mitmischen wird. Und Eintracht Braunschweig, die müssen sich halt jetzt sehr schnell von diesem vielleicht auch etwas zu hohen 5:1 erholen und dann in der kommenden Woche wieder den Heimspielauftakt zu bestreiten und dann auch anzufangen, die Punkte für die Mission Klassenerhalt zu sammeln. Und dann springen wir doch direkt in den Super Sonntag rein. An diesem Super Sonntag spielen ein Bundesliga-Absteiger, ein Relegationsteilnehmer und zwei Aufsteiger aus der dritten Liga. Also drei sehr, sehr spannende Partien. Fangen wir mal an mit dem Spiel. Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Preußen Münster. Preußen Münster, die ja den direkten Durchmarsch von der Regionalliga bis in die zweite Liga geschafft haben. Dazu natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Die nach über 30 Jahren wieder in die Zweiklassigkeit zurückgekehrt sind und die auch dementsprechend so gespielt haben in der Anfangsphase, sehr mutig gespielt, die Fürther früh gepresst, haben sie auch früh versucht dann anzulaufen, konnten dadurch dann auch einige frühe Ballgewinne für sich verzeichnen. In der Anfangsphase beispielsweise Joshua Mees, der rechte Flügelspieler der Preußen, mit einer sehr guten Chance, den hat der neue Keeper der Fürther Noll sehr gut gehalten. Aber desto länger diese erste Halbzeit ging, ja, desto besser kam Fürth dann auch wieder rein. Fürth hat es nämlich auch sehr abgezockt gemacht. Sie sind immer ruhig geblieben, haben sich nicht verunsichern lassen, auch durch ein paar frühe Ballverluste. Sie wussten, wir kommen noch zu unseren Chancen. Und diese eine Chance in der ersten Halbzeit, die sollte sich dann auch bieten. Futkio, der neue Stürmer, Leihgabe von Eintracht Frankfurt, wird im 16er gefoult, den Felling Elfmeter verwandelt dann Julian Green eiskalt zum 1:0 in der 25. Minute. So, und normalerweise würde man jetzt denken, okay, Fürth legt nochmal eins nach, weil Münster wirkt auch so ein bisschen angeknackst. Aber man hat die Preußen wieder ins Spiel reinkommen lassen und dementsprechend war dann der Ausgleich auch verdient. Das kongeniale Sturmduschen aus Drittliga-Zeiten, Grodowski, Badmatz, schafft es auch in Liga 2 weiter zu scoren. In der 41. Minute, Grodowski über rechts, legt butterweich in die Mitte, wo Badmatz dann den Ball nur noch einschieben muss zum 1:1 Pausenstand. Und dann kam etwas, was für mich positiv ist aus Fürther Sicht. Sie sind positiv aus der Kabine gekommen, haben direkt gezeigt, wer jetzt wirklich Chef im Ring ist, im Hause ist, haben nochmal 2-3 Gänge hochgeschaltet und haben dann per Doppelschlag Srebeni und Gideon Jung, der Abwehrchef, den Deckel drauf gemacht in der 50. bzw. 55. Minute. Preußen Münster ist dann nochmal angerannt, hat noch ein paar gute Chancen, unter anderem durch Marc Lorenz und im Badmatz, aber am Ende sollte es dann auch einfach nicht reichen. Man war einfach zu ungefährlich dann im letzten Drittel. Und dann ist diese Liga auch einfach zu stark. Fürth hat dann den Preußen kurz vor Spielende noch mehr den Ball überlassen, haben dann nochmal verwaltet, haben das dann klug wegverteidigt. Und da mussten die Preußen nochmal Lehrgeld zahlen. Aber mit dieser Bereitschaft, mit dieser Leidenschaft, wenn man die weiter in dieser Saison behalten kann, aus Münsteraner Sicht, und da noch etwas mehr Glück im Abschluss hat, wird man noch das ein oder andere Spiel gewinnen und für die ein oder andere Überraschung sorgen. Dann die zweite Partie war die des Drittligameisters SSV Ulm 1846 Fußball, die ebenfalls von der Regionalliga bis in die zweite Liga aufgestiegen sind. Sie mussten gegen den ersten FC Kaiserslautern ran, die mit neuem Trainer Markus Anfang in die Saison gehen, nachdem man ja in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entgehen konnte. Und dieses Spiel hat mich sehr, oder das Ulmer Spiel hat mich sehr an den SV Elversberg der vergangenen Saison erinnert. Aggressives Pressing, defensiv gut gestanden und nach vorne auch mit ein paar kreativen Momenten. Man hatte mit Chesser, mit Aaron Keller zwei sehr schnelle Flügelspieler. Hegel, der großgewachsene Stürmer, der immer wieder die Bälle dann auch verlängert und abgelegt hat. Und in der Verteidigung haben Gahl, Reichert und Strumpf, ja schon in der vergangenen Saison mit zu den besten Verteidigern der dritten Liga gehörten, alles weggeräumt. Die Lautra, die mit Opoku und Tashi natürlich über die Flügel versucht haben, das Spiel breit zu machen, viel Tempo über die Außen zu erzeugen, kam am Anfang nicht ganz so gut ins Spiel rein. Dementsprechend war es dann auch eine verdiente Führung durch Hegel kurz nach der Pause. Schöner Kopfball des großgewachsenen österreichischen Stürmers. Und Ulm hat danach auch so ein bisschen, ja, man hat sich ein bisschen zurückgezogen. Kann ich auch verstehen. Erstes Spiel, nachdem man aufgestiegen ist in der zweiten Liga, so einen gewissen Respekt hat man dann doch noch. Lautern, die immer besser ins Spiel kamen, wurden dann auch durch Tomjak, der per Elfmeter getroffen hatte, belohnt und Opoku Dam nach einem schönen Solo über die linke Seite mit dem 2:1 in der 83. Minute. Und Ulm konnte dann aus diesem Verwaltungsmodus nicht mehr richtig rauskommen. Man hatte noch eine gute Chance durch den eingewechselten Maurice Krattenmacher, der in der vergangenen Saison für die Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga herausragende Leistung gezeigt hat, dann im Sommer vom FC Bayern München verpflichtet und direkt an Ulm weiterverliehen wurde, hatte einen sehr schönen Freistoß, hat ihn schön rechts an der Mauer vorbeigezirkelt, aber Torhüter Julian Kral vom 1. FC Kaiserslautern war dann noch zur Stelle. Deswegen, auch Ulm musste wie Münster etwas Lehrgeld bezahlen, wobei ich bei Ulm sogar noch ein besseres Gefühl hatte. Sie haben für mich eine sehr reife Leistung gezeigt. Mit etwas Glück wird man da noch den ein oder anderen Sieg landen. Und dann noch das letzte Spiel an diesem Sonntag. Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 startet gegen den Relegationsverlierer Fortuna Düsseldorf in die Saison. Bei den Darmstädtern hat sich einiges verändert. Unter anderem hat man sich Innenverteidiger Vukotic geholt, der über 2 Meter misst, der in der vergangenen Saison bei Wiesbaden schon immer gefährlich bei Standards war. Man hat eine komplett neue Mittelfeldzentrale mit einem Klefisch, mit einem Will, die beide in der zweiten und dritten Liga schon ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und mit Luca Marseiler von Viktoria Köln, einen der Shootingstars der vergangenen Saison in der dritten Liga, der in der Offensive neben Willemsson ordentlich gewirbelt hat. Bei Fortuna Düsseldorf schmerzt natürlich, oder schmerzen die Abgänge von Solis und Engelhardt sehr, aber man hat trotzdem noch eine sehr schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen können mit einem Johannesson, Tanaka, Sobotka im zentralen Mittelfeld, Klaus Appelkamp über die Flügel. Das ist schon sehr, sehr stark. Nur vorne mit Schmidt, den man noch nicht ganz so einbinden konnte, hat man eine kleine Schwachstelle gehabt. Aber von Anfang an wirkte Fortuna Düsseldorf so, als hätten sie den Schmerz nach der Relegationsniederlage gut verarbeitet, haben direkt wie in der vergangenen Saison sehr dominant gespielt, haben in der ersten Halbzeit die ein oder andere Chance auch ausgelassen. Da fehlte noch etwas das Ziel Wasser, weswegen Darmstadt auch mutiger wurde, hatten durch Vukotić unter anderem noch einen Eckball eine sehr, sehr gute Kopfballchance, der den Ball dann aber übers Tor setzt. Und dieser Vukotić, der in der ersten Halbzeit jedes Kopfballduell gewinnen konnte, gerade der macht dann ein Eigentor. In der 55. Minute fälscht er eine schöne Freistoßflanke von Appelkamp ab ins eigene Tor. Und dadurch wirkte für mich Darmstadt sehr konsterniert, konnten dann auch nicht mehr richtig den Vorwärtsgang finden. Dann hat sich auch noch der eingewechselte Youngster El Idrissi von Darmstadt klein Fauxpas geleistet, hat als letzter Mann Düsseldorfer Angreifer weggezogen und sah dafür natürlich folgerichtig die rote Karte, da Notbremse, und am Ende legte Düsseldorf da nochmal einen drauf, um auch wirklich den Deckel auf den Topf zu packen. Rossmann, der eingewechselt wurde, mit einem sehr schönen satten Linksschuss in der 86. Minute zum 2:0. Das war's. Und ja, Fortuna Düsseldorf macht da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Sehr erwachsenen Auftritt gehabt. Und für Darmstadt, da muss noch einiges mehr kommen, wenn man in dieser Liga bestehen möchte. Gerade in der zweiten Halbzeit wirkte man auf mich auch so ein bisschen körperlos. Da fehlte für mich so die gewisse Härte.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Dann sind wir schon wieder angekommen beim Zweitliga-Topspiel der Woche. Und das ist in dieser Saison das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger Sportverein gewesen. Ich war selbst im Stadion, konnte also ordentlich Eindrücke sammeln. Und ich muss sagen, in der Anfangsphase hat mir der 1. FC Köln sehr, sehr gut gefallen. Man hatte früh zwei sehr gute Chancen, vor allen Dingen Tim Lemperle vorne immer wieder wuselig agiert. Negativ, würde ich es mal so betrachten, war für mich ein bisschen Damien Downs, der sich auch öfter mal auf die Flügel hat fallen lassen, der für mich aber in der Mitte, in der Box, deutlich wichtiger gewesen wäre, denn so sah es aus, die Devise war auch heute wieder sehr, sehr viele Flanken über außen in die Mitte und dort hat dann auch oft der richtige Abnehmer gefehlt und man stand auch sehr, sehr hoch und das war dann auch in der 5. Minute oder wohl zum Verhängnis, langer Ball auf Dompe, der sich dann locker gegen Jan Thielmann durchsetzen konnte, mehr Tempo hat, das bessere Stellungsspiel gehabt, zieht dann in die Mitte, schießt drauf. Der neue Keeper Jonas Urbech, der in der vergangenen Saison Zweitliga-Keeper der Saison geworden ist, lässt den Ball durchrutschen und am zweiten Pfosten steht dann Ransford Jeboa Königsdorfer, der in diesem Spiel den verletzten Robert Glatzel ersetzen sollte, trifft dann früh zum 1:0. Dadurch wirkte der Hamburger Sportverein auch etwas griffiger, die an ihrem 3-4-3-System oder 3-4-1-2-System agiert haben. Deutlich griffiger, sie wurden mutiger, haben durch ihre Schienenspieler Jatta und Dompe ordentlich Speed auf den Platz bringen können. Und Köln, man hat schon gemerkt, sie wurden etwas passiver, hatten zwar mehr Ballbesitz, das hat der HSV auch zugelassen, also der HSV hat den Kölnern viel den Ball überlassen, konnten dadurch dann aber nicht zwingende Aktion vollziehen. Dementsprechend war dann das 2:0 ebenfalls durch Königsdörfer in der 35. Minute folgerichtig. Und danach hat sich der HSV noch weiter zurückgezogen. Die Kölner wurden noch mutiger, haben dann ja auch unter anderem einen Linden Meiner für die Offensive gebracht, einen Florian Dietz, also einen sehr groß gewachsenen, bulligen Stürmer für ganz vorne drin. Auch wichtig fand ich, dass Sagisa Damian reinkommt, der immer noch so einen speziellen Moment kreieren kann mit seinen Dribblings. Und Dominik Heinz, der für den gelb verwarnten Julian Pauli reingekommen ist. Auch er ist einer mit einem guten linken Fuß, der aus dem Halbfeld immer wieder butterweiche Flanken in den 16er schlagen kann. Also man hat schon gemerkt, Gerhard Strubers Marschroute ist es, noch mehr mit Flanken zu operieren, weil er gemerkt hat, durch die Kombination kommen nicht richtig in den 16er rein. Dafür steht der HSV zu kompakt. Und der HSV selbst konnte auch nicht mehr so viele Entlastungsangriffe fahren. Und sehr gut von Steffen Baumgart fand ich auch die Einwechslung des 19-jährigen Fabio Baldé, der sich immer wieder in 1-gegen-1-Duelle gegen Jan Thielmann getraut hat, auch öfter mal vorbeigekommen ist. Also er konnte etwas für Entlastung sorgen. Und aufgefallen beim HSV ist mir auch, dass Bakary Yatta sehr, sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Oder wenn er Pässe gespielt hat, dass hier auch ab und zu mal in den Rücken der Mitspieler gekommen ist, dadurch schwer anzunehmen waren. Dadurch konnte der 1. FC Köln auch viele frühe Ballgewinne provozieren. Aber man ist dann dynamisch aufs Tor zugerannt, will ich es mal nennen. Aber dann so dieser letzte Punch, dieser letzte Pass in den 16er hat einfach gefehlt. Und da müssen die Geißböcke in der kommenden Woche sich weiter fokussieren, damit man gegen einen noch tiefer stehenden SV Elversberg, davon gehe ich mal aus, Lösungen parat hat. Enttäuscht war ich auch von dem Luca Waldschmidt, von dem kam relativ wenig. Er hatte ja eine gute Schusstechnik, eine gute Technik, auch ein gewisses Tempo. Da kam dann aber kaum etwas. Weswegen alles in allem dieser Sieg für den HSV in Ordnung geht, auch wenn Linden Meiner in 78. Minute dann per Kopf noch den Anschlusstreffer erzielen konnte. Am Ende hat es dann einfach nicht gereicht und der HSV hat im Stile einer Top-Zweitligamannschaft das Spiel dann souverän heruntergespielt, haben gemerkt, wenn wir tief stehen, der FC hat keine Lösungen parat, dann werden wir das Spiel gewinnen. Deswegen Glückwunsch nach Hamburg und die Kölner müssen sich jetzt weiter aufrichten.
Klein Riesings, Großer der Woche.
Dann kommen wir mal zu Klein Riesings, Großer der Woche. Und das ist in dieser Woche der Stürmer des Karlsruher SC, Zivci Vaze. Was der da gegen den 1. FC Nürnberg veranstaltet hat, unglaublich. War vorher schon an vielen wichtigen Situationen beteiligt. Erzielt dann selbst 3 Treffer, den einen kurz vor der Halbzeit, die anderen beiden nach der Halbzeit, sonst wäre es ein lupenreiner Hattrick gewesen. Sehr, sehr stark. Und auch mein Co-Host Dome sagt dazu, dass für ihn die Überraschung spieltags Budo Zivci Vaze war, denn er überträgt die georgische Euphorie mit in diese zweite Liga. Und da stimme ich ihm zu. Der Karlsruher SC hat mich überrascht. Vor allen Dingen Zivci Vaze knüpft an eine starke letzte Saison an und legt mit 3 Treffern gut vor. Und wer weiß, wenn der KSC weiterhin offensiv so gut spielt, traue ich ihm noch den einen oder anderen Treffer zu. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Bundesligist nochmal zugeschaut und kann dadurch vielleicht nochmal seine Stürmerproblematik lösen und günstig einen Zivci Vaze verpflichten. Dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir auch. Und kleiner Tipp, am Donnerstag kommt wieder die Spieltagsvorschau. Da werde ich euch dann alles über den 2. Spieltag berichten. Ansonsten hören wir uns hier wieder kommenden Montag um 18.15 Uhr, wenn es wieder heißt Tornetz, der 2. Fußball-Bundesliga-Podcast. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.